Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier bei Klein, aber hart. Und das ist das erste Mal, meine ich, in diesem Jahr, oder?
Wirklich?
Haben wir das? Ja.
Doch, klar, du warst im Urlaub. Letzte Woche konnte ich nicht. Und jetzt.
Wir haben es versaubeutelt. Also ja, deswegen können wir jetzt aber nochmal von Herzen frohes Neues wünschen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch in der unermesslich weiten Wüste der Podcasts für das Sandkorn entschieden habt, das wir euch nun anbieten können. Ja, wir sind ja nur ein kleines Sandkorn in dieser Wüste. Frohes Neues.
Ja, frohes neues Jahr. Man darf ja noch einige Wochen frohes neues Jahr sagen,
habe ich mal gelesen.
Also bis weit in den Februar hinein. Richtig. Und wie ich jetzt auch gelernt habe, man muss auch den Weihnachtsschmuck noch gar nicht wegwerfen. Heißt ja sonst immer so 6. Januar ist eigentlich die Deadline. Aber das habe ich letztens gelernt, ich glaube von dir sogar, bis 2. Februar, bis Lichtmess darf man nicht geschmückt lassen.
Ja? Man beschäftigt sich mit solchen Seiten. In der Bräsigkeit des Lockdowns kommt man plötzlich auf die verrücktesten Themen und Ideen und sagt, ja, das muss ich mal machen. Wir haben natürlich auch gute Vorsätze. Also ich zumindest habe einen wichtigen guten Vorsatz für diesen Podcast, dass ich dir nicht so oft ins Wort falle.
Ach,
okay. Das ist mir aufgefallen, ja. Und mir ist es aufgefallen, ich habe jetzt gerade über den Jahreswechsel und Anfang des Jahres immer mal Ingo Zamperoni gehört. Also der hat auch einen Podcast. Ingo Zamperoni ist Mr. Tagesthemen, ja? Tagesthemen, richtig, genau. Und der hat einen Podcast zusammen mit seiner Frau, die ist ja Amerikanerin. Und unter dem Eindruck der Ereignisse dort in den USA war das mal ganz spannend, so ein bisschen insidermäßig, weil sie da relativ nah dran ist, das zu hören. Ich glaube, der heißt Amerika, wir müssen reden. Und der fällt ja da immer so unhöflich ins Wort. Wenn man so dran sitzt und diesen Podcast hört im Auto, denkt man immer, oh, jetzt lass sie doch mal ausreden. Alter! Ja, und da will ich mich wirklich bessern und das nicht so machen wie Ingo Zamperoni. Übrigens, toller Name, ne? Ingo Zamperoni, ein dissonanter Name. Ich habe mir so gedacht, ein dissonanter Name. Das ist so wie Giovanni Emilio Schumann oder so, ja? Ingo Zamperoni.
Dissonant, meinst du, weil es zwei verschiedene Sprachen
sind? Ja, Ingo ist so aller Welt und dann Zamperoni. Wie gesagt, das ist so wie Giovanni Müller oder so.
Ja.
Aber dissonant ist ja auch interessant.
Ja, aber vielleicht hätte man da, also erstens, wahrscheinlich fallen wir uns dann auch so ins Wort, weil wir auch wie ein altes Ehepaar sind, wie die Zamperonis. Vielleicht hätten, ich meine, bei Hart, bei dir als Nachname, bei mir mit Klein, vielleicht hätten da unsere Eltern irgendwas draus machen müssen.
Irgendwie das
wie Giovanni Hart oder
so. Michael Klein ist doof, aber André Hart ist auch klug. So Maximilian Hart, dann wäre ich ja irgendwie Maximilian. Ich hätte gerne Maximilian geheißen. Oder Alexander. Alexander hätte mir auch gefallen.
Alexander?
Echt? Alexander Hart, ja. Ja, irgendwie irgendwas mit 3 Silben. Maximilian. Also, das sind sogar 4. Maximilian. Alexander. 4.
Ja. Michael.
So Michael.
Das ist bei André kann man auch kaum Kosenamen draus machen, ne?
Ja, ich hieß ja in meiner Kindheit Ante. Da, wo ich herkomme, in Kuhköthen. Ja. Hast du es mitbekommen? Dort vom Meldeamt sind hunderte von Pässen geklaut worden in Kuhköthen. Ach. In Köthen in Sachsen-Anhalt, da bin ich geboren. Ja, da ist irgendjemand ins Meldeamt, heißt das so, in die Meldestelle, dort eingedrungen und hat hunderte von Pässen und Reisepässen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute überhaupt noch dort leben in dieser Stadt. Und hat die Reisepässe geklaut und wohl auch dazugehörige Fingerabdruck, Scanner und solche Sachen. Ja.
Ich wusste immer, dass es so einen schwunghaften Handel mit solchen EU-Pässen auf Malta gibt, wo die reichen russischen, arabischen Oligarchen dann immer versuchen, einen EU-Pass zu bekommen. Und normalerweise kann man die dann eben in Malta, auf Malta gut bekommen. Aber vielleicht gibt es jetzt einen schwunghaften Handel auch mit Pässen, dass der russische Ölmilliardär plötzlich wohnhaft Kuhköthen drinstehen hat.
Könnte gut sein. Mhm. Ja. Aber ihr merkt schon, das ist der Podcast nicht nur mit dem Wochenrückblick, der jetzt in diesem Jahr, mit dem Start ein bisschen verspätet kommt. Das tut uns sehr leid, nochmal mea culpa und Entschuldigung. Aber das ist eben auch der Podcast mit Mehrwert. Immer schön aufpassen, wenn jetzt vielleicht da irgendwie eine Doppelung mit eurem Namen, also wenn Ingo Zamperoni jetzt zuhört und vielleicht hat er ja seinen Pass zufällig einer Meldestelle in Kuhköthen, in Köthen, in Sachsen-Anhalt liegen gehabt, dass sich jetzt vielleicht noch jemand als Ingo Zamperoni ausgibt.
Ja,
dann also schön ein bisschen sensibilisiert sein. Und aufpassen. Micha, wie bist du ins neue Jahr? Also du bist ja erstmal mit einer Havarie ins neue Jahr gestartet. Deswegen musste es letzte Woche auch ausfallen. Irgendwie war die Eifel eingeschneit oder was, wo ihr euren Wetterpark habt, ja?
Genau, richtig.
Ja, richtig.
Und das ist ja wirklich am Rande des Nirgendwo. Das heißt, wie das dann in Deutschland üblich ist, ist Internet ganz schwierig.
Ja.
Deswegen ist das Ding auch abgesichert mit 2 verschiedenen Verbindungen, also mit DSL und, was DSL aber heißt nicht, dass es besonders schnell wäre da oben. Ja. Und dann gleichzeitig noch per Funk, also LTE. und dann muss man dann immer hin und her schalten, je nachdem, was läuft. Mhm. Und das war dann so eine Situation, es hat wahnsinnig viel da oben geschneit und plötzlich lief gar nichts mehr. Und wir wissen bis heute nicht, warum, weshalb, was da ausgestiegen ist oder nicht, aber es hat gar nichts mehr funktioniert und dann ist plötzlich sind alle möglichen Wetterdaten weg. Und unter anderem das Bundesamt für Strahlenschutz misst da oben auch. Also sprich, das ist natürlich ganz spannend, weil es direkt an der Grenze zu Belgien ist und da ist Tihange, dieses berühmt-berüchtigte Atomkraftwerk nicht weit, das so vor sich hin bröselt. Und und dann ist natürlich ganz schnell Alarm, wenn da alle Wetterdaten alles fehlen. Das ist dann da oben auf dem Berg immer ein bisschen schwieriger.
Wo du überall deine Finger im Spiel hast, das ist unfassbar.
Im Schnee,
Im Schnee. Micha, wir legen mal los. Also wie gesagt, wir gucken mal, dass wir so ein bisschen Rückblick hinbekommen. Auch wenn das jetzt für uns beide schon wieder die sechste Stunde ist. Wir kommen ja gerade aus der Sendung. Heute war es stressig. Wir hatten heute den sächsischen Kultusminister in der Sendung. Und so anderthalb, fast zwei Stunden Interview. Boah, da ist man schon... Aber auch das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ja, nicht immer so sagen, oh, so viel Stress und es war heute schon so viel und jetzt noch der olle Podcast. Nee, wir machen das ja gerne. Wir sind ja gern hier. Aber wir müssen jetzt wirklich mal, weil wir haben schon die erste Post bekommen, wann geht's denn weiter und warum macht ihr nichts mehr und so weiter und so fort. Was uns ja sehr freut. Schöne Grüße bei der Gelegenheit auch an deine Mama. Unsere erste Podcast, unsere Podderin haben wir gesagt, unsere erste Podcast-Hörerin überhaupt.
Aber das ist doch damals so ein schöner Vorsatz, mal nicht so viel jammern. Das habe ich jetzt gelesen. Die Belgier machen das seit 2018. Da hat es der Gesundheitsminister ausgerufen und gesagt, Mensch, jetzt...
Was jammern?
Dass sie nicht jammern.
Ach, nicht jammern,
Dertig daren sonder klagen. So, ich bitte meine Aussprache zu entschuldigen.
Wie heißt das nochmal bitte?
30 Tagen, also 30 Tage, 30 Tagen sonder, also ohne Klagen. Kann man auf Deutsch auch mal, 30 Tage ohne Klage. Reimt sich sogar.
Toll.
So, und da haben die das wirklich mal ausprobiert, dass man gesagt, Mensch, einfach mal nicht meckern über alles und jedes, mal einfach ein bisschen positiv sehen und das sei viel wichtiger sogar für die Seelengesundheit oder auch den Körper insgesamt, als dass man jetzt immer nur guckt, ach, was esse ich denn alles und so weiter, einfach mal für die Psyche was tun. Da haben wohl ganz, ganz viele Menschen mitgemacht, vor zwei Jahren zum ersten Mal. Und ich meine, also letztes Jahr haben sie es wieder durchgezogen, ich glaube im Moment auch, weil man ja immer sagt, Januar ist so schwierig, da ist so dunkel, düster und ach, keiner hat Lust, irgendwas zu tun. Und die Belgier versuchen es dann mal ein bisschen netter zu machen.
Finde ich toll. Ohne wie nochmal 30 Tage ohne Jammer.
Was? 30. Was? Ich dachte mal, das würde 60 heißen, aber es heißt 30, das ist wohl 30.
30 Tage.
Ich habe es mir von Google vorsprechen lassen. 30.
30 Tage ohne was? Ohne
Sonderklagen.
Sonderklagen. 30 Tage Sonderklagen. Das ist schön. Ich habe mal einen Motivationstrainer erlebt auf irgendeiner Messe. Der hat das auch so gesagt. Der hat so ein Diagramm gemalt. Das habe ich mir irgendwie eingeprägt. Und zwar irgendwie hat er das Jammern mit der Antriebslosigkeit beziehungsweise auch Erfolgslosigkeit dann in ein Verhältnis gesetzt. Also der hat ein Diagramm gemalt und ich weiß noch, so diese Jamm-Kurve. Ja? Mhm. Und je höher diese Jamm, also das von Jamm, also je höher die Jammerkurve, die Jamm, also er hat diese Maßeinheit Jamm erfunden für diesen Vortrag offensichtlich. Und je höher diese Jamm-Kurve ist, umso höher proportional stieg dann eben auch die Kurve der Erfolglosigkeit, beziehungsweise so des Entmutigtseins, des Demotiviertseins und so weiter. Ja, so diese Jamm-Kurve fand ich. Und diese Maßeinheit Jamm hat sich eingeprägt, finde ich spannend.
Jamm. Das ist aber wirklich mal einfach ein bisschen positiv.
Nicht so viel jammern.
Das ist aber das Problem, wenn du ins Internet guckst, Facebook und so weiter. Also ich habe immer die Schwierigkeit, entweder wird nur gemeckert, also alles ist schlimm, natürlich Corona ist schlimm, Wirtschaft ist schlimm, bei mir vor der Haustür steht die Mülltonne rum, alles ist schlimm. Und dann guckst du bei Instagram rein und da ist alles schön. Die Leute essen nur oder sind in der Sonne oder sind im Urlaub, obwohl es ja gar nicht geht im Moment. Also ich komme damit irgendwie psychisch nicht klar mit diesen zwei Gegenpolen.
Ja. Habe ich schon gesagt, das ist ja auch so ein bisschen diese Bräsigkeit jetzt im Lockdown. Der Titel, das ist sehr schön von unserem gemeinsamen, also von deinem Freund, von unserem gemeinsamen Bekannten, der Ralf, der hat einen schönen Satz gesagt, irgendwie 21 Uhr ist das neue Mitternacht. Ja, wir haben gesagt, das ist doch eigentlich eine schöne Überschrift für den heutigen Podcast. 21 Uhr ist das neue Mitternacht. Der Ralf, der das aber irgendwie in den Kontext gebracht hat, keine Ahnung, 40 ist das neue 30.
Ja, sagt man ja inzwischen so, ne? Also jemand, der 60 ist, ist ja eigentlich wie 50, also wie früher mal 50. Die 60-Jährigen sind ja keine vom Leben gebeutelten, armen, alten Menschen, wie es früher jemand war, der im Braunkohlentagebau gearbeitet hat oder so. Und deswegen, also 30 ist das neue 40 und 50 ist das neue 60 oder umgekehrt und so. Und dann sagt er, also er würde nur merken, je älter ich werde, umso mehr ist 21 Uhr das neue Mitternacht. Und so, ich weiß nicht, wie das bei dir im Freundeskreis ist. Also wir haben wirklich alle Leute, mit denen ich zu tun habe, sagen, Ja, eigentlich tut man den ganzen Tag nichts Außergewöhnliches. Also man arbeitet, zweifelsfall Homeoffice oder geht ganz normal zur Arbeit und abends passiert halt gar nichts. Und dann schläft man um 20.30 Uhr ein und ist völlig fertig vom Tag.
Was aber eben auch viel mit Corona zu tun hat, glaube ich.
Ja.
Es ist eben diese Bräsigkeit. Und das ist, also ich glaube, Umfragen sagen ja auch ganz klar, dass die Deutschen jetzt, also die Deutschen zumindest, ich weiß nicht, wie es anderswo aussieht, jetzt mehr schlafen in dieser Zeit, aber schlechter schlafen.
Aha,
ja, das auch noch. Mehr, aber schlechter.
Ja, aber vielleicht ist es auch wieder dieses mit dem Rumgejammer. Dass wir, es ist ja jetzt auch so, der dritte Montag im Januar, wurde ja mal irgendwann ausgerechnet, ist immer der schlimmste Tag des Jahres, der traurigste Tag, geht zurück auf einen Teilzeitdozenten in Cardiff an der Uni, Cliff Arnolds, und der hat das dann mal vor Jahren ausgerechnet und hat gesagt, Formel ist ein Achtel W plus D minus D mal drei Achtel TQ mal NA. So, und die Bestandteile sind Schulden minus das mickrige Januargehalt, das da reinkommt, kein Weihnachtsgeld und so weiter, dann Versicherungen werden abgezogen. Das Wetter geht zu einem Achtel in die Formel ein. So, und dann die Zeit, die seit Weihnachten vergangen ist und die Motivation und so weiter. Und wenn er das alles ausrechnet, hat er aber alles so ein bisschen Scherz gemeint, dann kommt der dritte Montag im Januar raus. Also wir können uns freuen, wir sind ja heute am Donnerstag, 14. Januar.
Wollte ich sagen.
Kannst dich freuen, Montag ist es wieder soweit.
Als eine Größe noch der verspätete Podcast.
Ja, das zieht ja auch immer runter. Nicht jammern hier.
Nein, bloß nicht. 21 Uhr, das neue Mitternacht. Wie bist du dann ins neue Jahr gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Im Bett.
Also, seien wir ganz ehrlich, also man sollte ja niemanden sehen. Tatsächlich, wir haben einen Freund hier gehabt, also haben wirklich zu dritt ganz Corona-konform ins neue Jahr rein gefeiert, in Anführungszeichen. Und ich habe gedacht, oh Gott, wenn der jetzt nicht da wäre, ich wäre um 20 Uhr fast ins Bett gegangen.
Wir haben, also ich habe ein tolles Spiel entdeckt. Früher als Kinder haben wir das oft gemacht und das haben wir wieder entdeckt am Silvesterabend. Stadtland Vollpfosten. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kennst du
Stadtland Vollpfosten
nicht? Muss man dich immer dabei haben, wenn man das spielt, oder kann man das auch ohne dich spielen? Nein, das
geht. Also man kann das zu vier, zu fünf spielen. Wir waren lass mich überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, zu fünft waren wir. Ja, also es hielt sich alles noch im Rahmen. Und man kann das folgendermaßen machen, also irgendjemand sagt Buchstaben, beziehungsweise irgendjemand sagt A, dann sagt der andere Stopp und dann ist man bei einem bestimmten Buchstaben und dann musst du zu bestimmten Kategorien irgendeinen Begriff finden. Also ich sag jetzt mal Stadt, Land, Vollpfosten sind jetzt drei Kategorien und du kriegst jetzt von mir 20 Sekunden Zeit. Ich sag jetzt mal Buchstabe B, eine Stadt, ein Land und ein Vollpfosten.
B.
B. Ich sag jetzt einfach mal B. Los, Zeit läuft.
Ach schade, B. Ich hätte Stadt. Den Wendler und Trump und was weiß ich als B. B. Belgien hatten wir gerade. Stadtland Berlin.
Vollpfosten.
Welche Vollpfosten haben wir?
So, Map. Siehst du, jetzt fährt die Zeit rum. Bitte was?
Ja, mit B. Also mir fallen so viele Vollpfosten ein, aber die haben alle kein B.
B. Ja, bist du jetzt Bäcker vielleicht? Ja, Boris Becker.
Ich habe kurz an Boris Becker
gedacht. Ja, ist ein bisschen despektierlich. Ist ja kein Vollpfosten eben. Zumal wir heute, glaube ich, in einem ganz wichtigen Tag sind. Und das ist auch ein guter Vorsatz. Ich darf nicht immer sagen, glaube ich. Ja, man muss ja tun, als weiß man's. Also heute ist der Tag, wo Boris Becker auf den Tag genau vor 30 Jahren Wimbledon gewonnen, sondern die Australian Open. Die Australian Open sind heute vor 30 Jahren 91 losgegangen und da hat das, glaube ich, geschafft, dann auf 1 in der Weltrangliste zu klettern.
Ach, toll. Siehste?
Heute, also insofern kann man Boris Becker vollfassen, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Wir machen mal umgedreht. Ich sag mal A und du sagst A, ich sag dann irgendwann Stopp und dann habe ich einen Buchstaben. Ja?
Okay.
Stopp!
J.
Was?
J.
J. Ach du je.
Entschuldigung.
Stadt, Jena. Land.
Alles einfach. Komm.
Land.
Jemen.
Vollpfosten. Vollpfosten mit J. Vollpfosten mit J.
Schwierig, ne?
Jens Spahn.
Ach bitte. Der Arme, der ist ja eh schon gebeutelt.
Politiker gehen doch immer. Wie gesagt, wir hatten ja heute den sächsischen Kultusminister bei uns in der Sendung. Und wenn der so aus der, im wahrsten Sinne des Wortes, Achtung, aus der Schule plaudert, das ist schon spannend. Die können ja jetzt machen, was sie wollen. Also gerade wenn du so als Kopf irgendwo in so einem Ministerium vorstehst, und wahrscheinlich ist es noch viel schlimmer als Ministerpräsident oder als Bundeskanzlerin oder was auch immer. Egal, was du entscheidest, es ist immer falsch.
Ja.
Also es gibt immer fast so 50-50 einen Teil von Leuten, die sagen, ja, nützt ja nicht. Der andere Teil sagt definitiv immer, es ist falsch. Also das ist schon gerade eine schwierige Zeit, ja.
Aber
deswegen Vollpfosten. Also Vollpfosten geht aber dann immer in dem Zusammenhang.
Ja, natürlich. Vor allem hinterher ist man ja immer schlauer. Das Schöne ist ja, dass man bei seinen eigenen Sachen selbst dann immer vergisst. Das ist übrigens so ein Problem hier in meiner Branche der Meteorologie, dass, glaube ich, alle Wetterleute immer denken, sie selbst sind die Besten und die anderen sind alles Vollidioten, weil man seine eigene Arbeit immer so im Nachhinein gut redet, also beziehungsweise sich selbst einredet, ja, das hast du zu dem Zeitpunkt vielleicht was anders gesehen, aber du hättest ja gar keine Chance gehabt, das irgendwie besser zu machen, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Wetterprognose geht, dass du sagst, am Dienstag, das Wochenende wird sonnig und wenn im Hinter wird es nicht sonnig und dann denkt man sich, ja, aber zu dem Zeitpunkt war das, also hättest du gar keine anderen Informationen gehabt. Und genauso geht es auch den Politikern, die wissen doch im Oktober auch noch nicht, wie sich die ganze Mischrose da weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, das die da alle haben.
Los, komm, eine Runde noch.
A. Moment, warte, ich habe einen Vollpfosten, aber es muss jetzt ein A oder ein S rauskommen. Dann habe ich einen.
Du musst Stopp sagen.
Stopp.
Q.
Q? Was soll ich denn mit Q anfangen? Naja,
weiß ich nicht.
Kuala Lumpur. Nee, wird mit K geschrieben.
Ja, ja.
Quebec.
Ja,
ist eine
ja.
Provinz, ist keine Stadt. Mist.
Ja, ist egal. Lass ich durchgehen.
Ja. Ja, siehst du, wenn ich im Vollpfosten wie mit dir spiele, dann geht auch Quebec als Stadt durch. Aber Vollpfosten Land? Mit Q,
nee, ja, haben wir schon Land?
Haben wir schon Land?
Land mit Q?
Ich habe einen Vollpfosten mit Q.
Wen?
QAnon.
QAnon.
Diese ganze Verschwörungsblödsinn da.
Das ist ja dieser Typ, den keiner so genau kennt, der immer mit Q unterschreibt. So ist das ja entstanden, dieses QAnon, ja? Also in den USA ist ja da irgendwie sind ja da kursieren Nachrichten und das fing wohl so an, dass das immer jemand mit Q unterschrieben hat. Also irgendjemand angeblich aus dem inneren Kreis, aus dem Inner Circle der Regierung. Und dieser Q hat ja dann quasi steht für diese QAnon-Bewegung.
Ja, und
dieser
der schreibt
Q,
ja
so, dieser ominöse Q, den es wahrscheinlich gar nicht gibt.
Aber der schreibt ja auch so kryptische Sachen. Ich hatte das auch mal irgendwann kurz reingeschaut. Da sind ja Sachen, stehen da drin. Also das ist wie Auslegung von Bibel, Koran und den, weiß ich nicht, hier dem Dalai Lama. Und na, der Dalai Lama redet Klartext, aber die anderen sind ja alle kryptisch. Also da verstehst du, da kannst du ja alles draus lesen. Und so ähnlich ist das ja bei denen. Da weißt du überhaupt nicht, was der meint. Und da kannst du dir alles draus deuten.
Ich glaube, dass sich da einer einen Spaß macht. Ja, Q, wir Dreckis wissen, Q, das spielt ja eine ganz große Rolle in der ersten, war das noch mit, nee, das war nicht mal mit Kirk, das war schon mit Jean-Luc Picard,
richtig.
Next Generations und ich glaube, das ist sogar die erste Folge und der zieht sich ja dann durch, so als Figur, der taucht dann immer mal auf, Q, das ist so der über allem Stehende, ne, der Q.
Ja, so irgendwie eine Gottheit.
So eine Art Gottheit.
Den fand ich damals immer cool.
Gottheit des Universums, richtig, genau. Q. Und ich denke, da kommt das irgendwo her, also schon vielleicht aus einer gewissen intellektuellen Ecke, wo sich jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Kiddies, die rauchen irgendwelches Zeug und dann schreiben die, da setzen das in die Welt und es gibt echt ein paar Trottel, die dem dann hinterherrennen und die machen sich wahrscheinlich lustig darüber einfach.
Ja, aber ich glaube, wenn der das damals mal angefangen hat, da irgend so ein Typ, der einfach gesagt, ach komm, ich verarsche jetzt mal ein paar Leute, mal schauen, was passiert. Ich glaube, dann wird der jetzt auch sagen, nee, also das geht mir jetzt zu weit. Guck mal, jetzt stürmen die schon das Kapitol, weil sagen irgendwelche Kinder in unterirdischen Höhlen glauben, den Blut abgezapft wird. Nee, das lassen wir jetzt besser sein. Leute laufen mit bunt geschminktem Gesicht und Hörnern auf dem Kopf rum. Nee, jetzt reicht's.
Unglaubliche Bilder, die jetzt dazu führen. Wir sind ja auch ein Stück weit hier unserer Chronistenpflicht verpflichtet. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass es zum zweiten Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump kommt. Und hier gehen die Meinungen ja auseinander. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich find's komisch, also ich find's doof, weil ihm damit ja jetzt der Weg bereitet wird, ein Märtyrer zu werden. Donald Trump, der dann sicherlich immer noch lange, lange Diskussionsstoff sein wird, also auch lange nach dem regulären Ausscheiden als Präsident. Das ist ja dann schon übernächste Woche, am 20. Januar.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du siehst, jetzt noch Impeachment, ja oder nein?
Ja, der Vorteil wäre ja, also aus Sicht derer, die gegen Donald Trump sind, dass wenn es jetzt das Impeachment gäbe, also es durchgehen würde, dass er hinterher ja auch nicht wieder neu antreten dürfte in vier Jahren. Das heißt, er wäre dann endgültig aus der Republikanischen Partei auch raus und hat da nicht mehr diese Machtposition. Deswegen wundert mich eigentlich, dass die Republikaner da nicht auch viel stärker hinterher sind, zu sagen, so komm, dann wären wir ihn jetzt tatsächlich los und er kann uns nicht mehr reinfunken.
Ja, weil sie vielleicht auch denken, jetzt ist das Land so gespalten, wenn wir das jetzt auch noch durchziehen, dann wird der Graben noch tiefer.
Ich glaube, die haben alle Angst und das habe ich so ein bisschen rausgehört gestern bei CNN, dass einige, das ist toll, das wollte ich immer schon mal sagen, das habe ich gestern bei CNN so rausgehört, aber als ich mal kurz Le Monde weggelegt habe und das Feuilleton der FAZ auch nicht mehr lesen konnte, nein, also tatsächlich, die haben gesagt, es gibt also Republikaner, die das unter der Hand sagen, dass sie sagen, sie haben Angst, wirklich Angst, dass dann so bescheuerte Anhänger von dem Trump ihren Familien auflauern und so. Mhm. Und überleg mal, da bist du gewählter Abgeordneter und hast davor Angst, klar deine Position zu beziehen.
Ja, irre.
Aber ich glaube, bei ganz vielen ist es einfach Opportunismus.
Mhm. Ja. Wahrscheinlich ist es bei ganz vielen auch einfach nur Dummheit.
Ja. Mag auch sein.
Beschreibe nichts als Boswilligkeit, was mit Dummheit hinreichend zu erklären ist.
Das ist ein Supersatz. Wem ist der?
Aber der ist von Lessing.
Ach.
Nee, aber nicht von dem Lessing, sondern vom Tatort Lessing, der Weimar Tatort. Das ist der gespielt von Nora Tschirner und Christian Ulmen.
Ja.
Christian Ulmen, ja, so heißt er.
Christian Ulmen, genau.
Und der ist doch tot. Das ist für mich eines der wirklich entscheidendsten Ereignisse jetzt so zur Jahreswende. Nee, das war der erste Tatort im neuen Jahr. Ich glaube, der lief sogar am 01.01.20:15 Uhr. Lessing ist leider ums Leben gekommen. Das heißt, die arme Nora Tschirner steht jetzt alleine da.
Müssen wir jetzt diesen Podcast mit einem Spoiler-Hinweis versehen?
Na, warte mal. Ich denke, die meisten haben das gesehen. Aber das ist schon interessant aufgezogen, weil der wird ja am Anfang wird er angeschossen, der Lessing.
Ja.
Und dann fährt er irgendwie ins Krankenhaus und sie ermittelt alleine weiter in dem Fall und so weiter. Und sie telefonieren immer und sie besucht ihn auch mal im Krankenhaus. Und zum Schluss stellt sich raus, dass er eigentlich die ganze Zeit schon tot war. Ach. Und sie das quasi sich alles eingebildet hat. Und er quasi, die Folge heißt auch der feine Geist. Ja? Und sie hat sich das quasi alles eingeredet, dass sie mit ihm noch telefoniert und mit ihm überhaupt so kommuniziert und so weiter. Und der auch hilft bei der Lösung dieses Falls. Und erst relativ am Ende wird dann klar, dass er wirklich am Anfang schon tot dort da in dieser... in irgendeiner Höhle dort.
Das sind ja immer schwierige Folgen, finde ich, ne?
Schwierig. Ja, aber trotzdem, ich finde, die beiden machen das sehr gut oder haben es ganz gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es da jetzt weitergeht. Wahrscheinlich ist das Ende des Weimar-Teams. Nora Tschirner und Christian Ulmen. Oder er erscheint immer mal als Geist. Das kann auch sein. Aber da sind wir schon beim Thema Fernsehen und Corona und Fernsehen und Jahreswechsel. Wahrscheinlich macht man das viel, viel, viel intensiver als früher, oder?
Wahrscheinlich. Aber ich war jetzt gerade eigentlich fast so weit, mich auf den Tatort einzulassen, weil du auch die letzten Male immer erzählt hast, ach, hier auch Tschirner nettes Team und so weiter, habe ich gedacht, ach, du könntest jetzt auch mal Tatort gucken. Aber wenn jetzt schon wieder einer tot ist.
Puh. Ja, schon wieder einer tot. Ja. Lessing ist tot, der Lessing. Ja. Ja, mal gucken. Was ich auch geguckt habe, das Boot, die zweite Staffel.
Ah, okay.
Kennst du?
Kennst du?
Also ich glaube, da geht auch ein Riss durch die Nation. Die einen sagen, ja, grandios. Die anderen sagen, ach, doof, wer jetzt so Fan des Originals ist. Das hat natürlich mit dem Original nichts zu tun, das Boot. Oder nicht mal viel. Ja, außer, dass es eben auch im Zweiten Weltkrieg spielt und um U-Boote geht. Aber ich finde es irre spannend. Ich habe mir jetzt die zweite Staffel angeguckt. Also auch nochmal 6 oder 7 Teile. Die erste Staffel war ja letztes Jahr, glaube ich, um die Zeit etwa. War das schon früher? Früher Sommer?
Kann sein, ja.
Ja. War ganz interessant. Den allerletzten Teil, den hebe ich mal noch auf. Aber da hat das ZDF ganz komisch, ich habe es in der ZDF-Mediathek gesehen, ganz komisch, dann plötzlich so einen Jugendschutzfilter drüber gelegt. Das heißt, kannst du gar nicht mehr jetzt so ohne weiteres gucken. Also alle Teile gingen, aber jetzt der letzte Teil, ausgerechnet der letzte Teil, geht entweder ab 22 Uhr, glaube ich, ohne Jugendschutz, kannst du dann Mediathek gucken. Und bis 22 Uhr musst du dich dann total aufwendig irgendwie, musst ein Konto anlegen beim ZDF. Und das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt beim ZDF nicht unbedingt ein Kundenkonto haben.
Haben wir doch alle schon. Wir zahlen doch brav Gebühren.
Ja, ist ja noch genug Zeit irgendwann. Ja. Nee, und deswegen konnte ich den letzten Teil nicht gucken. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, weil das ging mir in der ersten Staffel schon so. Dann, wenn es nämlich am spannendsten ist und wenn du denkst, oh geil und wirklich gut umgesetzt und oh, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Jetzt bin ich so in der Geschichte drin. Und dann peng. Wenn es am allerspannendsten ist, heißt es so, nächste Staffel dann in einem Jahr. Jetzt erstmal Ende.
Ja, furchtbar.
Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss bei dieser zweiten Staffel jetzt. Deswegen warte ich mal noch mit meiner Altersfreigabe beim ZDF.
Wartest du noch aufs Finale, bis dann der nächste Teil wieder da ist. Ja?
Genau.
Das ist mir aber gestern ganz genauso gegangen. Ich habe bei Netflix Lupin geguckt. Das ist basiert auf diesen alten Roman über Arsène Lupin. Das ist der Meisterdieb. Das ist in Frankreich, Belgien. Sehr berühmt. Bei uns eigentlich hat es nicht so die große Bekanntheit. Und da haben die Franzosen oder Netflix in dem Fall eine Serie draus gemacht. Natürlich wieder mal mit Omar Sy. Das ist der dunkelhäutige aus Ziemlich beste Freunde.
Der ist so ein
Megastar in Frankreich und spielt alle möglichen Komödien und so und das auch wie immer großartig. Und er wandelt sozusagen auf den Spuren dieses Meisterdiebs Lupin. Das sind Geschichten, die ja von Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, spielen und so. Mhm. Und und er verfolgt einen Reichen, der damals seinen Vater zu Unrecht des Diebstahls beschuldigt hat, weswegen der Vater ins Gefängnis kam, sich umgebracht hat und so weiter und so fort. Und das ist aber sehr Also es ist eigentlich Popcorn-Kino, ein bisschen so James Bond, Remington Steel-mäßig, auch mit Action und Tricks und gut, also richtig gut gemacht, kann man sich wirklich mal angucken. Und das sind 5 Folgen. Und da war es genau das Gleiche. Am Ende ein riesen Cliffhanger. Ich kann es jetzt nicht verraten. Und dann kommt aber Gott sei Dank die Einblendung, es ist offiziell, der zweite Teil kommt. Und da, also Netflix hat tatsächlich die haben wohl schon 10 Folgen gedreht und bis jetzt erstmal 5 Folgen reingestellt, als gesagt, das ist jetzt die erste Staffel und jetzt irgendwann hoffentlich kommt der zweite Teil.
Micha, was wir haben kein Leben mehr.
Nee, wir haben nur Netflix.
Wir reden seit 10 Minuten über irgendwelche Netflix, Amazon oder.
Das geht aber allen so.
Mediatheks, es geht allen so. War ja noch ein großes Fernsehereignis jetzt in der letzte Woche meine ich. Und zwar Ferdinand von Schirach. Hast du es gesehen?
Nee, habe ich nicht geguckt.
Feinde. Ja. Geht's um die Kindesentführung und habe ich als Polizist das Recht zu foltern, wenn ich der Meinung bin, dass mein mutmaßlicher Täter weiß, wo das Mädchen ist und oder das Kind dann eben das entführte Kind ist. Und ich davon ausgehen muss, dass das Kind sich in akuter Lebensgefahr befindet. Natürlich darf ich es nicht. Also ich glaube, das ist intuitiv bei uns allen drin, dass man das natürlich in einem Rechtsstaat nicht darf und dass der Polizist natürlich nicht das Recht hat zu foltern, egal ob das ein mutmaßlicher Täter ist oder schon ein überführter Täter oder was auch immer. Aber es ist so, ich finde trotzdem gut aufbereitet mit einem grandiosen, mit einem großartigen Klaus-Maria Brandauer. Als Anwalt, als Verteidiger dieses mutmaßlichen Täters, von dem man eigentlich weiß, dass er es war, weil nur er konnte wissen, wo er das Kind dann versteckt hatte. Und das Kind kam dann tatsächlich ums Leben. Und ich fand das toll. Wie gesagt, das Problem ist uralt. Da redet man schon seit Jahrhunderten drüber. Heinrich von Kleist im Michael Kohlhaas oder im Prinz von Homburg, da geht's ja auch darum, ja, Recht, Unrecht, wie was ist Recht? Also es gibt das Recht, aber es ist noch lange nicht so, dass das Unrecht dann mit Recht geahndet wird und so weiter. Also das sind ganz, ganz spannende Fragen. Und wenn du es nicht gesehen hast, kann ich dir das sehr empfehlen, ja, jetzt in der Bräsigkeit des Lockdowns, einfach mal Feinde, Ferdinand von Schirach, die haben das ja so aufgezogen, dass das in allen dritten Programmen zeitgleich lief, glaube ich, mit dem zweiten Teil, wo quasi die Sicht des Ermittlers gezeigt wurde oder es war umgekehrt, ich weiß nicht genau, und in der ARD lief der erste Teil, wo das Ganze erstmal aus der Sicht des Anwalts, also des Verteidigers, des mutmaßlichen Täters gezeigt wurde, also aus der Sicht von Klaus-Maria Brandauer. Quasi. Aha, spannend. Und dann natürlich Reportage und Diskussion und Zuschauer etc. Also ein Fernsehereignis, wie die ARD selbst gesagt hat.
Und wie hättest du dich entschieden?
Ja, dass es natürlich nicht geht. Also, dass man natürlich das Mittel der Folter in einem Rechtsstaat nicht einsetzen kann und nicht einsetzen darf.
Aber es ist hart, ne? Wenn man sich
es ist überlegt, hart. Es
man
ist,
würde selbst in der Situation drinstecken, du weißt genau, dieser Typ weiß was, du kannst das Kind retten.
Ja.
Und dann zu sagen, nee, aber ich öffne jetzt die Schleusen für ganz viel Unrecht im Land, wenn ich das jetzt mache. Das ist
natürlich
echt eine Entscheidung.
Ist schwierig zu sagen, aber es ist dann eben die Frage, wo ist dann der Grenzverlauf? Und ich glaube, die kann man dann einfach nicht mehr wirklich beantworten. Und ich glaube, wenn du diese Geister einmal geweckt hast, dann wirst du sie nie wieder los. Und ja, guck den Film, weil ich finde, die Argumentation da ist auch recht gelungen, der Anwalt dann eben, dieser Klaus-Maria Brandauer, mit 77 Jahren wirklich immer noch ein großartiger Schauspieler, wirklich. Also der argumentiert das ja dann. Also er zitiert ja dann natürlich Ferdinand von Schirach und argumentiert dann eben entsprechend diesen Fall und setzt einfach auch mal voraus, dass es möglich wäre und dass es erlaubt wird und dass es irgendwo im Grundgesetz oder wo auch immer drin steht, dass diese Folter erlaubt ist. Das würde keine Grenze mehr kennen.
Ja, aber das sind diese Gewissensentscheide eigentlich. Ich musste gerade dran denken, dass damals, als es noch die Wehrpflicht gab und wir im Westen zur Bundeswehr mussten, aber schon die Möglichkeit gab, das Ganze zu verweigern. Das war ja am Anfang ging's gar nicht, dann war es sehr schwer und hinterher, ehrlich gesagt, als ich es hatte, da war es so, dass sie eigentlich froh waren um jeden, der nicht zur Bundeswehr wollte, weil sie damit die Krankenhäuser, die Sozialdienste und so weiter mit günstigen Arbeitskräften versorgen konnten. Und aber trotzdem musstest du diese Verweigerung ja noch schreiben. Du musstest also klar machen, warum du auf gar keinen Fall überhaupt nie mit einer Waffe auf einen Menschen schießen könntest und damit ja in großes, großes seelisches Unglück gestürzt würdest, wenn du zum Dienst an der Waffe gezwungen würdest. Und da war es dann immer so, dann kam dann früher noch in diesen Gesprächen, in diesen Musterungsgesprächen dann so, ja, aber was wäre denn, wenn sie zu Hause mit ihrer Familie im Bett liegen und dann kommt ein Einbrecher und bedroht ihre Frau mit der Waffe und sie hätten aber die Möglichkeit, mit einer Pistole auf den zu schießen, was würden sie dann tun? So diese Gewissensentscheidung.
Wenn der Russe plötzlich in ihrem Schlafzimmer steht, der Russe.
Der Russe steht da und will ihre Frau ausgerechnet und so weiter. Naja, und also bei mir war es dann, um das kurz aufzunehmen, bei mir war es dann relativ einfach, also sie waren so froh um jeden, der nicht zur Bundeswehr ging, weil sie eigentlich da überhaupt keine Kapazitäten mehr hatten, dass, also ich hätte, glaube ich, auch ein Kochrezept hinschicken können und die hätten immer gesagt, ah ja, interessant, angenommen, ja, wir sind auf jeden Fall, können wir Ihnen das nicht zumuten, Sie werden Zivildienst leisten.
Hey, ist ja spannend.
Schlimm, ne?
Guck an. Ja, ja. Ich war ja in den letzten Tagen der DDR noch bei der Armee, tatsächlich, und wir haben ja dann Gräben geschaufelt. Also wir hatten mit Armee auch nicht mal so viel zu tun. Ich glaube, wir hatten noch irgendwie so Grundausbildung, sowas gab's noch. Und dann haben die uns aber ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben hier im Podcast, dann haben die uns in einen Chemiebetrieb geschickt, in der Nähe von Leipzig, Böhlen so, und dort haben wir wirklich Gräben geschachtet. Ich kann ja gar nicht sagen, wofür diese Gräben waren, ob das einfach nur Beschäftigungstherapie war oder ob das irgendeinen Sinn gemacht hat, was wir da tun mussten. Aber so habe ich dann meine anderthalb Jahre fast bei der Armee verbracht, dass ich im Chemiekombinat Bitterfeld-Wolfen Gräben geschachtet habe.
Und du weißt bis heute nicht, wozu diese
Gräben. Und ich weiß bis heute nicht, wozu. Das ist, ja, im Grunde zieht sich das wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Ja. Seit 20 Jahren Radio und ich weiß bis heute nicht, was machen wir. Das ist
ja unglaublich.
Ja, was tun wir hier?
Aber das ist auch, ja, siehst du, bei euch wurden dann eben alle, die zum Militär kamen, wurden auch beschäftigt.
Die wurden beschäftigt.
Da war der Westen zu blöd, sich zu überlegen, wo könnten wir irgendwelche Gräben gebrauchen. Richtig, ja, okay, richtig. Sollen sie dann in die Altenpflege gehen, ist auch okay.
Ja. Naja, gut.
Na, bescheuert. Ja. Wie gut, dass diese Zeiten weit hinter uns liegen.
Was haben wir denn sonst noch? Wir haben einer, der das auch alles noch erlebt hat, ist unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, hatte 65. Geburtstag.
Sehr einsam wahrscheinlich, ne?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke ja, wahrscheinlich sehr einsam. Das ist überhaupt blöd, weil was macht ein Bundespräsident? Also all das, was eigentlich Spaß macht an diesem Abend, kann er gerade nicht machen. Hände schütteln, Orden anheften, so Staatsbankette macht er auch gern. Ist ja alles nicht möglich. Also wahrscheinlich ist ihm sehr langweilig.
Und 65, da wird er ja auch noch nicht so schnell geimpft. Das dauert ja auch noch ein bisschen, ne?
Das weiß ich nicht. Er ist ja meines Erachtens Risikogruppe, weil er hat ja wohl seiner Frau eine Niere gespendet.
Stimmt, ja, richtig.
Seine Richterfrau. Und ist ja außerdem noch Raucher. Das habe ich mal, ich glaube, zum 60. Geburtstag ist das irgendwie hängen geblieben, dass das ein guter Vorsatz für ihn war. Aber ich glaube, das ist jedes Jahr dann auch zum Jahreswechsel ein guter Vorsatz, dass er aufhören will zu rauchen, der Frank-Walter.
Aber Rauchen ist jetzt kein Grund dafür, früher den Impfstoff zu bekommen.
Also, ich glaube nicht.
Du kannst nicht das Rauchen anfangen und sagen, so, jetzt bin ich aber Risiko. Gruppe.
Ja.
Aber die Queen ist schon geimpft. Die Queen hat schon die erste Impfung bekommen. Und das ist wohl auch ein Novum. Normalerweise erfährst du über die Gesundheit oder was sie macht, ob sie sich gegen Pocken impfen lässt oder sonst was, erfährt man nichts. Außer damals, glaube ich, bei Polio, als sie ganz, ganz jung war. Da wurde das auch schon mal gezeigt, dass sie sich hat impfen lassen, um die Impfkampagne voranzutreiben. Und diesmal seit Jahren zum ersten Mal was über den Gesundheitszustand der Queen, dass sie gesagt hat, ja, ich bin jetzt geimpft, um wirklich zu sagen, Leute, habt keine Angst davor, wir machen es alle.
Siehste. Ja. Und die kannte den Frank-Walter sicher noch als jungen Mann, den Frank-Walter Steinmeier, die Queen. Und die kannte auch den alten Adenauer noch. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Randnotiz. Konrad Adenauer, erster deutscher Bundeskanzler, und Frank-Walter Steinmeier, die haben am gleichen Tag Geburtstag.
Ach.
Allerdings mit einem Unterschied von einigen Jahren. Ich glaube, Konrad Adenauer wäre 145 geworden dann in diesem Jahr. Und hast du gewusst, dass Konrad Adenauer auch ein Erfinder war? Der hat zum Beispiel irgendeinen bestimmten Gießkannenaufsatz erfunden, richtig amtlich auch patentieren lassen. Und das beleuchtete Stopfkissen.
Ja, das habe ich mal gesehen.
Du bist ja so der Stopfer, ja, vor dem Herrn, und seine Frau, die hatte wahrscheinlich irgendwie ein bisschen schlechte Augen oder abends, wenn das Licht dann nicht mal so gut, hat er so ein beleuchtetes Stopfkissen erfunden, Konrad Adenauer.
Oder wollte er, das weißt du selber, dann eine Glühbirne in diesem Stopfkissen drin, dass seine Frau mit der Nadel mal einfach durch, und dann hat man auch Ruhe vor jeglichem Ehestreit, ne?
Man weiß es nicht.
Ja.
Man weiß es nicht. Also unnützes Wissen auch, das muss einen Platz haben hier in diesem Podcast. Der alte Adenauer und der Steinmeier am gleichen Tag Geburtstag. Ja, und du hast schon gesagt, Impfen, die Jagd ist eröffnet, auch die Jagd auf Jens Spahn. Jetzt geht's los, die Impfzentren sind auch geöffnet. Alles ein bisschen holprig.
Schwierig ist es, ja.
Schwierig ist es.
Wird viel diskutiert, was man alles falsch gemacht hat. Ne?
Ja. Aber es gibt viele Fahrradkette-Sätze. Ja. Viele Hätte-Wenns. Ja, aber jetzt muss es ja irgendwie laufen. Und wir haben ja uns vorgenommen, nicht so viel zu jammern in diesem Jahr.
Nee, ich habe auch gedacht, also man guckt ja irgendwie, die gegen das Impfen sind natürlich nicht, aber viele andere gucken so ein bisschen neidisch auf Länder wie Israel, wo jetzt heute 25% der Bevölkerung schon geimpft sind. Und bei uns sind wir irgendwo noch im kleinsten Prozentbereichchen da unten drunter. Ja. Und dann habe ich auch mal geguckt, aber im Vergleich zu Spanien, Frankreich stehen wir gar nicht so schlecht da. Also es gibt wenige Länder, die Deutschland bisher überholt haben und dann öfter eher sowas wie Bahrain, was jetzt auch nicht so ein Riesenstaat ist. Ne?
Ja.
Also es ist nicht jammern.
Es ist unfassbar viel Bürokratie auch dabei, aber das sind wir in Deutschland nicht alleine. Ich habe gesehen im britischen Unterhaus, da hat irgendein Abgeordneter, hat dort ein Pamphlet hochgehalten, irgendwie seine Oma oder seine Mama mit über 90 musste dort, jetzt nagle mich nicht fest, ich glaube in 16-seitiges Pamphlet müssen die dort ausfüllen, die alten Menschen, wo sie quasi einen Antrag auf die Impfung stellen, was unfassbar ist, was also dieser Abgeordnete kaum verstanden hat, geschweige denn so ein armer älterer Mensch, der nur in Angst hat vor dem Corona-Tod. Und ähnlich ist das ja bei uns auch, wenn du dir das jetzt anguckst, das Chaos mit den Hotlines und mit irgendwelchen Internetanmeldungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch der Grund. Das heißt zwar immer, es ist insgesamt erstmal zu wenig Impfstoff da. Aber ich glaube, die andere Seite der Medaille ist, dass der Impfstoff, der da ist, jetzt auch zu langsam verimpft wird, weil man eben diese ganzen Verwaltungshürden erstmal nehmen muss und bis man die alle gefunden hat. Insofern bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht, wahrscheinlich als Laie liege ich völlig daneben mit meiner Meinung, aber ich bin nicht so ein Freund der Priorisierung. Also ich denke, man hätte sagen müssen, okay, 50% für die Alten und bis wir das dann so alles organisiert kriegen, reservieren wir 50% für die Alten, für die Menschen in den Pflegeheimen, in den Seniorenheimen und so weiter und so fort. Aber 50% geben wir sofort für alle frei. Wir hätten sofort diese Impfzentren an den Start bringen können. Wir hätten, keine Ahnung, Callcenter gehabt, wo jeder x-beliebige du, ich, egal ob 20 oder 50 oder 80, hätte anrufen können und sagen können, gebt mir einen Termin. Und wenn das dann gepasst hätte, hätte der dorthin fahren können, um sich impfen zu lassen. Und die anderen, also das, wie gesagt, für 50% und die andere Hälfte eben tatsächlich für die Hochrisikogruppen. Ich glaube, da wären wir jetzt schon weiter gewesen. Also insgesamt von der Zahl der Geimpften.
Ja, weiß ich nicht.
Immer unter dem Aspekt oder unter der Vermutung, dass wir jetzt im Moment ganz viel Impfstoff in irgendwelchen Kühlschränken liegen haben, die einfach nicht verimpft werden können, weil nicht genug da sind, die jetzt schon zugelassen sind zum Impfen.
Das ist aber wohl nicht der Fall. Also ich glaube, was ja an Lieferungen gekommen ist, davon ist ja, also von dem Impfstoff, der da ist, ist ja, glaube ich, die Hälfte auch wirklich schon verimpft worden oder mehr als die Hälfte verimpft worden. Mhm. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Also es ist ja nicht so, dass irgendwo in den Lagern unheimlich viel liegt und man kommt nicht so hinterher. Das, was ich komisch finde, ist halt, dass es so unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland ist. Also dass Mecklenburg-Vorpommern schon so weit voraus ist, obwohl es ein riesiges Flächenland ist, wo ja gar nicht mal so viele Menschen leben. Und dann aber so Ballungsräume wie Berlin, Nordrhein-Westfalen teilweise oder eben dann Sachsen, so das Ganze so schlecht läuft. Das verstehe ich irgendwo nicht ganz. Also es hakt sehr, sehr vieles.
Es hakt vieles. Ja. Ja. Warte, ich mach mal noch. Ich sag mal noch mal A.
Ja, A. Ach so, Stopp.
I.
I.
So, jetzt I.
I. Italien. Ida Oberstein. Ein Vollpfosten mit
Vollpfosten I.
Imelda Marcos ist tot. Um die kümmern wir uns nicht mehr. Ingrid Berg. Nein, Ingrid Bergmann nicht.
Ich merke schon, du bist dazu zurückhaltend. Nee, Zeit ist rum. Ja, ich weiß nicht. Vollpfosten mit I.
Inka Bausen.
Nein, das ist auch gemein.
Heute sind wieder neue Bauern angekommen.
Ja.
Nee, Inka Bause nicht.
Inka Bause ist gemein.
Ja. Also, aber es kommt, du musst an der richtigen Stelle. Ich hätte, also bei Andi Scheuer zum Beispiel wird mir sofort was einfallen, warum das denn voll. Jetzt gibt's ja wieder den neuesten Skandal. Er hat doch angeblich alle Akten offengelegt, hier wegen der PKW-Maut. Und hat dann hinterher hieß es, da sind nochmal welche zu finden. Jetzt haben wir nochmal welche nachgelegt. Mhm. Jetzt ist aber alles da, wurde zweimal bestätigt, alles ist da. Und jetzt stellt sich raus, aber die wichtigsten Sachen sind offenbar über sein privates E-Mail-Postfach gelaufen bei GMX. Mhm. Gibt's eine E-Mail-Adresse, die er sich eingerichtet hat, und der Staatssekretär schickte dann alles das an GMX, was wirklich wichtig war. Und das wurde natürlich bis jetzt noch nicht offengelegt. Also, also spannend, was da mal wieder. Naja. Es ging auch diese Woche irgendwann rum im Internet. Alle meckern jetzt über Jens Spahn und alle meckern über den Impfstoff. Jetzt stell dir mal vor, das wäre die Aufgabe von Andreas Scheuer gewesen, den Impfstoff einzukaufen. Er hätte es wie bei der Autobahn-Maut gemacht. Er hätte Milliarden ausgegeben und hinterher festgestellt, guck mal, einen Vitamindrink haben wir eingekauft und gar nicht den Impfstoff.
Und das wäre wahrscheinlich von der EU verboten worden, den zu verarbeiten.
Ja, genau. Ja. Weil, ach, furchtbar. Und geschmeckt hätte es auch nicht.
Es ist so gemein.
Ja. Ja, Vollpfosten mit I, hast du einen? Nee, ne?
Nee, I fällt mir jetzt spontan nicht an. Apropos, wir haben am Samstag, heute ist ja Donnerstag, der 14. Januar, am Samstag ist ja nun das große Rennen um den CDU-Vorsitz, das geht dann zumindest ins Finale. Ich meine, am Samstag ist dieser virtuelle Parteitag, ja? Also Friedrich Merz, der Röttgen, also Merz mit E, der Röttgen oder eben der Herr Laschet. Wer macht's, was glaubst du?
Ich befürchte.
Also angeblich steht ja Jens Spahn so im Hintergrund.
Ja, der wird
in den Startlöchern und scharrt mit den Hufen und hat sich jetzt auch bei der Regierungserklärung als Gesundheitsminister so ein bisschen empfohlen, hat ganz staatstragend geredet, hat sich, glaube ich, so ein bisschen empfohlen als Kanzler, als möglicher Kanzlerkandidat.
Ja, ich könnte mir vorstellen, der macht den Kanzlerkandidaten. Deswegen hat er sich auch mit dem Laschet zusammengetan, weil der Laschet macht dann den Parteionkel, den Vorsitzenden, also so war der Plan. Und dann hinterher, wenn es an die Kanzlerkandidatur geht, dann kommt der Spahn raus und lässt sich dann wählen. So, und ich, also im Moment so alles, was man so hört, ist, glaube ich, geht's in Richtung Friedrich Merz. Und das verstehe ich nicht. Das ist eine Partei, wo man weiß, der hat den jahrzehntelang den Rücken gekehrt, der hat das alles, fand das alles ganz furchtbar, hat sich einen Dreck darum gekümmert und der kommt jetzt an und soll der große Retter dieser Partei sein. Ich verstehe es nicht. Ja, aber was meinst du?
Ja, gut, er kennt sich halt aus in den Gremien, er weiß in etwa, wie die Strukturen funktionieren und wird trotzdem als jemand Neues wahrgenommen, ja? Also jemand, der sich eben auch mal traut, was zu sagen und der nicht so in diesen eingefahrenen Bahnen unterwegs ist, das unterscheidet ihn eben massiv von dem Röttgen und von dem Laschet. Ich glaube, dass er da unheimlich viel Profit zieht aus diesem Image einfach, was er hat.
Ja. Das sind aber Parallelen zu Trump übrigens, ne? Also jemand, der im Prinzip außerhalb der Partei steht, nicht aus diesem Establishment kommt, jemand, der unabhängig ist, vermeintlich, also finanziell sowieso ein gemachter Mann, erfolgreich und so weiter und so fort und der ganz andere Ideen und Ansätze hat und so weiter, das ist ja das, was damals den Trump anscheinend auch für die Republikaner so interessant gemacht hat.
Also ich weiß es nicht. Also ich hätte vor 2 Monaten auch noch gesagt, definitiv wird's der Merz. Jetzt hat der Röttgen wohl ziemlich aufgeholt. Der Laschet, weiß nicht, hier, ja, vielleicht so in dieser Einheit, in der Tateinheit mit Jens Spahn hat vielleicht auch Chancen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Ich denke nur, dass der Kanzlerkandidat, und ich meine, wir reden ja vom Jahr 2021, wir reden davon, dass im September tatsächlich Bundestagswahlen sind und dass es dann definitiv nach dieser Bundestagswahl eine neue Bundeskanzlerin bzw. einen neuen Bundeskanzler geben wird, weil Angela Merkel hat ja gesagt, sie macht es definitiv nicht mehr. Und ich denke mal, dass es doch auf Markus Söder rausläuft.
Ja, da also, können die hier sicher so viel streiten, wie sie wollen. Ja,
ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen wie Corona. Man fliegt da auf Sicht und am Ende werden die irgendwelche Strippen in den Hinterzimmern ziehen und da haben wir einfach zu wenig Fakten, um da sagen zu können, es kommt so oder kommt so oder kommt so.
Ja, ich meine, die Abstimmung ist ja sehr transparent.
Ja, also da können sie ja nichts machen in der Partei. Was ist die Frage der Kanzlerkandidatur dann?
Genau. Da werden sie sich schon sehr genau überlegen, guck mal, wer von unseren Jungs, es läuft ja anscheinend nur auf Männer hinaus, welcher unserer Jungs hat da die besten Chancen? Ja, vielleicht sehen wir dann Söder oder Spahn da in der Kandidatur, das kann sein.
Mal gucken. Ja. Was haben wir denn noch? Nicht so viel jammern, das ist wichtig in diesem Jahr, doch was Erfreuliches. Wir haben fast 400.000 Euro an Spendengeldern eingenommen und zwar kurz vor Weihnachten mit unserer Herzenssache für die Kinder der Kinderarche Sachsen.
Wahnsinn.
Ja. Unfassbar. Sonst sind wir immer so in dem Bereich 170.000, 200.000 Euro gewesen. Wir hatten halt gesagt, Mensch, das sind Kinder, die in Kinderheimen aufwachsen müssen, also in den Einrichtungen der Kinderarche. Früher hat man halt gesagt Kinderheime. Und die haben im Grunde genommen alles, was man so braucht zum Leben beziehungsweise zum Überleben. Das sind eben Kinder, wo, keine Ahnung, ein Elternteil oft gestorben ist, das andere Elternteil einfach weg ist. Oder also Kinder, die oft vernachlässigt sind im weitesten Sinne und die dort dann eben eine Heimat finden. Und dieses Geld ist dann eben da, um zusätzliche Bildungsangebote machen zu können, Therapieangebote, weil die Kinder halt einfach ein bisschen mehr Zuspruch brauchen als so Jungen wie du und ich, ja, die jetzt so relativ sorglos aufwachsen konnten. Ja, da lagen wir in den letzten Jahren immer so, wir haben es, dreimal haben wir es gemacht. Dreimal insgesamt, zweimal lagen wir so um die 200.000 und ausgerechnet im Corona-Jahr, ausgerechnet im Jahr 2020, 400.000 Euro, 396. Toll, ja. Ganz genau. Also irre, oder? Also wirklich sensationell und deswegen, wir hatten schon oft genug gesagt, auch hier an dieser Stelle. Das Gute setzt sich am Ende eben immer durch. Es gibt mehr Gutes als dieser ganze Kackmist dort, ja. Und es gibt eben mehr Plüschtiere als Panzer auf der Welt.
So ein schöner Satz. Ja, aber auch gerade das in solchen Zeiten, wo dann Leute sagen, ja, ich guck mal auf mein eigenes Leben, geht ja einigermaßen noch, auch wenn ich meine Probleme habe, dass ich dann gerade anderen helfen möchte. Toll, dass das so funktioniert, ja.
Ja, super. Ja. Also da nochmal ein großes Kompliment, Chapeau und lieben Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Toll.
Sehr schön. Ja. Aber einer hat es wirklich geschafft mit seinen guten Vorsätzen, fällt mir gerade mal ein, weil wir jetzt hier Jahreswechsel noch hinter uns haben. Ich habe jetzt gerade noch mitbekommen, Gregor Gysi hat es tatsächlich in diesen Lockdown-Zeiten, wo wir alle ja immer dicker werden, nur noch
hat 14 Kilo abgenommen, oder?
Ja, toll, oder? Also irre, dass der gesagt hat, so, jetzt esse ich mal anders, jetzt konzentriere ich mich, jetzt mache ich mal Sport. Also ist wohl den ganzen Tag irgendwie auf dem Heimtrainer unterwegs oder so. Ja gut, er muss jetzt nicht mehr dauernd im Catering-Bereich von Maischberger da die Brötchen wegessen oder sowas. Deswegen, toll, 14 Kilo runter, Respekt, muss ich sagen.
Wo er wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder oft genug auftauchen wird, oder?
Der will ja auch weiterhin. Der hat doch so, irgendwann hat er gesagt, nee, ich verabschiede mich aus der Politik. Das hat aber nicht so lange gehalten und zack ist er wieder da. Und jetzt hat er gesagt, nee, ich kandidiere auch nochmal weiter.
Ja. So, was haben wir denn sonst noch? In dieser Woche. Hier Spanien, 60 Zentimeter Schnee in Madrid, ja, 30 Wahnsinn. Grad auf Kreta, völlig verrücktes Wetter und jemand, jetzt der dem Berufsstand angehört wie du, so die Meteorologen, die müssen doch völlig aus dem Häuschen sein, oder?
Ja,
was da gerade passiert.
Ja, ist schon ziemlich irre. Es ist jetzt nicht so, als dass es das nie geben würde und Madrid liegt ja auch sehr hoch. Also die haben durchaus öfter mal Schnee, aber natürlich nicht so oft wie bei uns hier, ich sag mal in München.
Die haben keine Schneeschieber. Ich habe gesehen, da haben mit Eimern haben die versucht. Also total passierlich.
Es ist wirklich sehr, sehr heftig gewesen. Ja. Also Schnee gab es immer mal wieder in Madrid, aber jetzt in dieser Heftigkeit und dann auch in Corona-Zeiten, wo ja zum Beispiel Krankenhäuser gut erreichbar sein müssen und ähnliches, das ist eine Katastrophe. Nee, das liegt alles insgesamt daran, dass da wo Luft herkommt, muss auch Luft wieder hin. Also sprich, es gibt die Ausgleichbewegung. Es gab kräftige Tiefdruckgebiete, die haben dafür gesorgt, dass eben sehr eiskalte Luft aus dem Norden Richtung Spanien geflossen ist. Deswegen da der Wintereinbruch und die Gegenbewegung, die Gegenströmung der Luft, das kann ja kein Vakuum geben, die gab es dann auf der anderen Seite des Mittelmeeres. Heißt also, von Afrika kommend über Griechenland und so weiter hinweg, kam dann die sehr warme, sehr heiße Luft. Und deswegen haben die da ja schon Hochsommer gefeiert.
Oh, merkt ihr was? Das ist Wahnsinn. Das war jetzt die meteorologische Abhandlung. Dankeschön, Herr Klein.
Auf ganz schnelle und kurze Art.
Nee, aber das ist ja wirklich ein Thema gewesen, das Wetter. Jetzt bei uns inzwischen auch deutschlandweit eigentlich nahezu Winter, oder? Kann man sagen?
Ja, in weiten Teilen Deutschlands.
Gehört also, ja auch dazu für die Chronisten. In Ägypten hat die Handball-WM begonnen. Und ich habe heute gesehen, die deutsche Mannschaft darf nicht mal an den Pool. Also das alles spielt sich ab im Süden von Kairo, in Gizeh, oder in diesem Stadtteil, wo man dann eben von der Terrasse auch ganz gut die Pyramiden sieht. Aber die Jungs sitzen echt auf ihren Zimmern. Also das spielt sich ab, Halle und Hotel. Und die sitzen echt auf ihren Zimmern und dürfen nicht mal runter zum Pool.
Das ist hart.
Irre. Also auch doof. Und ein paar Mannschaften sind ja irgendwie gar nicht erst angereist. USA, glaube ich, 18 Corona-Fälle in der Mannschaft. Waren es die Amis oder die Tschechen? Ich weiß gar nicht genau. Also irre. Trotzdem wird es durchgezogen dort in Ägypten. Die Handball.
Und die Deutschen haben auch zu Recht gemeckert. Also wir sagen hier 30 Tage ohne Jammern. Aber sie haben ja zu Recht gemeckert, dass alle irgendwie in einem großen Speisesaal dann auch noch zusammen gefercht waren.
Ja.
Und also die Abstände gar nicht möglich waren. Und jetzt, glaube ich, hat man ein Nebenzimmerchen noch irgendwo gefunden und jetzt müssen sie nur noch mit den Norwegern zusammen.
Ach, ist so, ja? Ich dachte, ich hätte gehört, dass da für jede Mannschaft eine Hoteletage separiert ist.
Ja, es gab wohl richtig Beschwerden. Also die haben wirklich gesagt, es ist nicht so optimal eingerichtet, wie uns das versprochen wurde und eben wirklich tatsächlich es viele Punkte gab, an denen man mit den anderen Mannschaften zusammen traf und jetzt wurde da nochmal ein bisschen was geändert.
Okay. Ja, was hat man noch, um den Rückblick jetzt komplett zu machen? Wir hatten das Thema Julian Assange. Da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Meinung, Julian Assange. Da gab es ja den Berufungsprozess, oder den Auslieferungsprozess, das Auslieferungsverfahren. Die Amis wollen ihn ja einsperren. Das ist der Gründer von WikiLeaks. Mhm. Ja, und sie wollen ihn einsperren wegen Geheimnisverrats etc. Und ihm drohen dort in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Und deswegen hat er sich erst jahrelang versteckt. Und dann hat in der Botschaft von Ecuador in London, dann haben die aber gesagt, nee, da gab es einen Regierungswechsel. Ja, deswegen, also in Ecuador meine ich. Deswegen musste er dann dort raus und dann wurde er aber gleich wieder verhaftet und sitzt jetzt wieder seit einem Jahr in Isolationshaft in Großbritannien, was ein Novum ist, weil jetzt geht es ja eigentlich nur darum, darf er abgeschoben werden oder nicht. Und das ist wohl ein Novum, dass da ein Häftling wirklich in Einzelhaft, in Isolationshaft sitzen muss. Also das ist schon alles ziemlich heftig. Und jetzt also dieses Berufungsverfahren, nee, nicht Berufungsverfahren, dieses Auslieferungsverfahren wurde erstmal abschlägig beschieden. Das heißt, er wird erstmal nicht ausgeliefert an die USA, aber nicht, weil er der Jure, also faktisch unschuldig ist aus Sicht der britischen Richter, sondern weil es seinen Gesundheitszustand nicht zulässt. Mhm. Ja, also das heißt nochmal, er ist ja quasi ein Journalist, der einfach nur Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte zum Beispiel im Irak aufgedeckt hat. Also er ist ja nicht der Täter, er ist quasi nur der Überführer der Täter sozusagen. Und der muss dort mit 175 Jahren Haft rechnen und bekommt auch in Großbritannien nicht recht und muss dort weiterhin im Gefängnis bleiben. Und da ist mir in Erinnerung ein Interview oder eine Aussage, und zwar vom aserbaidschanischen Ministerpräsidenten, das fand ich sehr interessant. Da gab es ein Interview mit der britischen BBC. Und da ging es irgendwie, die hatten ja dort diesen Krieg mit Aserbaidschan und Armenien und so weiter, dort unten, ja. Und da ging es irgendwie um freie Berichterstattung, um Pressefreiheit und so weiter. Und da fragt dieser Ministerpräsident den Journalisten zurück von der BBC, sind Sie das Land, das den Journalisten Julian Assange seit über einem Jahr ohne Prozess, ohne eine belastbare Rechtsgrundlage in Isolationshaft, in Einzelhaft gefangen hält? Ja, und dann sagt er nämlich, Sie und der Westen haben nicht das moralische Recht, Pressefreiheit in anderen Ländern einzufordern. Der Satz ist mir hängen geblieben.
Ist hart, ne?
Ja. Ja. Und das ist sehr hart. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber prinzipiell.
Ja, ist es so. Da machen sich Länder selbst angreifbar, ne? Ich verstehe sowieso, ehrlich gesagt, nicht so ganz dieses, wenn es einen Whistleblower gibt. Also nehmen wir an, es gibt jemanden, der sitzt in den Streitkräften wie Snowden zum Beispiel oder wie auch damals, Channing Manning?
Manning.
Genau.
Weiß nicht. Damals war es noch ein Mann, jetzt ist es eine Frau, oder genau, war es umgekehrt? Richtig. Ich weiß gar nicht.
Ja, erst Mann und dann in der Haft zur Frau. Also jemand, der sozusagen da an der Quelle sitzt, im Dienste der Streitkräfte und dann eine Information rausgibt, die als geheim eingestuft ist. Okay, das ist eine ganz schwierige Situation zu bewerten. Also das ist Geheimnisverrat. Klar, wenn es dann großes Unrecht bekannt macht, müsste man von höherer Instanz sagen, ja, aber es widersprach den Menschenrechten, es gab Kriegsverbrechen und so weiter. Insofern ist es richtig, dass das öffentlich gemacht wurde. Darüber kann man ja diskutieren. Also das ist sicherlich juristisch ein ganz schwieriger Fall. Aber dass dann derjenige, der das Ganze zugeleitet bekommt, es nur veröffentlicht, also die Form eines Journalisten hat, dass der dann wie Julian Assange da drin sitzt. Abgesehen von Julian Assange, das scheint sowieso eine schwierige Person zu sein und so weiter. Also keine Ahnung, möchte ich nicht weiter beurteilen. Aber der eigentliche, die eigentliche Veröffentlichung, dass das in westlichen Ländern so verfolgt wird, das leuchtet mir wirklich nicht ein.
Ja, schade auch, ja. Ja. Weil wir damit natürlich unsere Glaubwürdigkeit, auch die Wertigkeit unserer Werte eigentlich ein Stück weit untergraben. Und das finde ich so, das ist mit diesem Nawalny genau das Gleiche. Ja? Wenn du guckst, welche extreme Präsenz dieser Nawalny hat. Um Gottes Willen, ich will gar nicht beurteilen, was da war und ob der nun vergiftet wurde oder nicht, beziehungsweise von wem und wer da dahinter steckt, etc. Aber es wurde ein Riesenpolitikum darum gemacht. Es wurden Diplomaten ausgewiesen, russische, und dann natürlich mit den entsprechenden Gegenreaktionen. Ein Riesenthema bis jetzt, weil Nawalny gestern, glaube ich, irgendwie erzählt hat, er geht nach Moskau zurück. Also war ja bis jetzt hier in Deutschland in Behandlung und jetzt will er irgendwie am jetzt kommenden Wochenende nach Moskau zurückfliegen. Aber wenn man sich überlegt, umgekehrt, also wir haben ja alle, also wir quasi als Westen haben ja auch hier wirklich nicht wirklich das moralische Recht, irgendwo mit dem Finger zu zeigen, wenn man sich überlegt, was die Amis dort auf dem Boden eines Drittstaats im Irak nämlich gemacht haben, dass sie dort einfach Drohnen schicken und irgendwelche Generäle hinmetzeln, iranische Regierungsvertreter und so weiter, was ja ein Fakt ist. Also die lagen dort tot am Boden und jeder wusste, diese Drohne stammt aus den USA, die haben es ja sogar zugegeben. Also auch hier ist ja ein Stück weit die moralische Verwundbarkeit so groß, dass wir uns da einfach unglaubhaft machen.
Es natürlich noch was anderes ist, dass das eine, klar, es ist eine
Es ist nichts anderes.
Es ist insofern anders, dass klar, also kann man es als Kriegshandlung, zum Beispiel jetzt dieser Drohneneinsatz sehen, gegen einen Feind in Anführungszeichen, gar kein Thema. Jetzt ist aber, was moralisch ja ein bisschen anders ist, dass es in dem Fall ja um einen Oppositionellen in dem Land geht. So, und man gleichzeitig ja irgendwie diplomatische Beziehungen mit dem Land haben will, also sprich mit Russland über Atomwaffen verhandelt, über die Pipeline, über Gaszulieferungen und so weiter und so fort. Also irgendwie miteinander klarkommen muss, aber gleichzeitig ja mit jemandem verhandelt, der im eigenen Land ja ganz offensichtlich ja gegen die eigene Opposition, ob das jetzt bei dem Nawalny der Fall ist.
Ja.
Es deutet sehr, sehr vieles darauf hin, wie bei anderen Fällen auch, aber im Einzelfall halt immer schwer nachweisbar. Aber man muss sich halt als Land dann überlegen, wie verhandeln wir jetzt mit der Regierung Russlands, wenn da im Land solche Sachen passieren. Genauso wie verhandelt man mit Herrn Erdogan, wie verhandelt man mit Herrn Trump und so weiter. Das ist natürlich ein moralisches Problem.
Tja, das sind alles Themen, die sich sicher auch durch dieses Jahr ziehen werden.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Ja, mit Sicherheit. Mal gucken. Aber wir haben ja gute Vorsätze.
Wir haben gute, nicht jammern.
Nicht jammern und
das tut ja anscheinend auch
eher,
guck mal, das ist noch ein schönes Beispiel so zur Abrundung. Also den größten Absturz des Jahres gab es ja jetzt direkt Anfang des Jahres bei Günther Jauch. Hast du das mitbekommen?
Nee, gar nichts.
Ein Student, Janos Piegel, ein Psychologiestudent. Und zwar gibt es bei Günther Jauch ja diese Zockergeschichten, das heißt, wo man irgendwie keine Rückfallstufe hat, sondern du gehst hinterher, wenn du Pech hast, mit 1.000 Euro raus, egal wie weit du es vorher geschafft hast. So, und der Typ, also auch interessant, der ist so ein Psychologiestudent halt, hat ein Klapphandy von Nokia seit 15 Jahren, sagt, okay, da hält der Akku ewig, ich brauche nicht so ein Smartphone-Quatsch und so weiter, hat aber richtig Ahnung gehabt und der ist wirklich durchmarschiert durch alle Fragen, konnte also zum Beispiel die Gründer von Lehman, von der Bank, alle da die Frage richtig beantworten, ohne Probleme. Ja, und dann steht er da vor der vorletzten Frage, hat 749.000 Euro auf dem Konto stehen sozusagen und hat noch drei Joker übrig. Und dann kommt die Frage, so jetzt bin ich gespannt, ob du das beantworten kannst, um es kurz vorweg zu sagen, ich sagte ja schon gerade der Absturz, also er hat es falsch beantwortet. Mhm. So, und zwar, in welcher Sportart konnten deutsche Athleten bei Olympischen Spielen bisher am häufigsten Gold für ihr Land gewinnen? A, Pferdesport, B, Schwimmen, C, Leichtathletik oder D, Rudern?
Boah, dann würde ich, ja gut, wenn es um nichts geht, ist es immer leicht, sowas zu beantworten. Deswegen ist die Sendung sehr erfolgreich, ja. Man
Richtig. Sitzt
da so auf dem Sofa und sagt, oh Mensch, das hätte ich doch gewusst.
Das ist dieses Metrologenphänomen, was ich eben erzählt habe, dass man bei den anderen immer denkt, was sind das für Idioten? Ja. Man selbst hält sich immer für den Besten, ja.
Also ich könnte mir vorstellen, Rudern wird immer extrem unterschätzt. Ich glaube, da sind wir wahnsinnig erfolgreich. Und es kriegt nur kaum einer mit, weil das halt so ein bisschen, um Gottes Willen, jetzt, vielleicht habe ich ja einen Ruderer, der gerade zuhört, das ist so ein bisschen eine Radsportart, aber ich glaube, da sind wir sehr erfolgreich. Reiten, Reitsport.
Auch sehr erfolgreich.
Auch sehr erfolgreich, aber ja. Leichtathletik ist natürlich ein Oberbegriff, aber es ist wie beim Rudern. Also Leichtathletik gibt es ja unheimlich viele Disziplinen, aber beim Rudern gibt es ja nur auch 2er, 4er, 8er, 16er, 32er, was weiß ich.
Leichtathletik sind auch viele andere Länder, also USA auch.
Aber es sind auch andere
Länder. Weitwurf und so weiter sind die Russen auch. Oder,
also nochmal, die Frage war,
also in welcher Sportart konnten deutsche Athleten bei Olympischen Spielen bisher am häufigsten Gold für ihr Land gewinnen? A, Pferd.
Am häufigsten.
Also am häufigsten.
Für ihr Gold. Ach so, ja, dann hätten wir ja besser sein müssen als die anderen.
Genau.
Und das erste.
Pferdesport, Schwimmen, Leichtathletik, Rudern. Du hast noch einen 50-50 Joker, den hat er auch genommen.
Ach, den hat er genommen. Okay, dann nehme ich, also ich würde jetzt mal Schwimmen, würde ich ausschließen. Ich nehme mal 50-50, ja?
Ja, und was wären so bisher deine Favoriten?
Also meine Favoriten wären bisher Rudern in jedem Falle und Leichtathletik.
Okay, so 50-50 Joker und es bleibt übrig Leichtathletik und Rudern. So wie bei ihm jetzt.
Nee,
er hatte, ja, ich weiß gar nicht. Also ich persönlich hätte zum Beispiel auch beim Pferdesport gedacht, dass wir da weit vorne wären.
Also dann sage ich jetzt Rudern. Dann würde ich mich jetzt, wo es um nichts geht.
749.000 Euro. Und pass mal auf, er hat dann wortwörtlich gesagt, also wenn ich Traute hätte, dann nehme ich D. Ich nehme D.
So, und er nimmt Rudern.
Er nimmt Rudern.
Ja.
Und da hat tatsächlich du hast auch gerade Rudern gesagt, ne?
Ja, ich habe auch gerade.
So, und da hat die Regie gezögert. Und der Jauch hatte auch mit ihm noch drüber gesprochen, hat gesagt, Mensch, das ist ja für dein Land, also für deutsche Athleten am häufigsten Gold für ihr Land. Das ist ja nicht nur Bundesrepublik, das ist auch vorher DDR und alles zusammengenommen. So, und dann hat er D genommen, dann hat die Regie wohl auch noch gedacht, hat das jetzt genommen, hat das nicht? Die haben es erstmal gar nicht eingeloggt und dann hat das nochmal bestätigt, also rudern und bang, alles weg. Es war Leichtathletik.
Es ist Leichtathletik.
So, und da sind 72 Medaillen gewesen und 38 davon gehen auf das Konto der DDR, also, sprich über die Hälfte sogar. Und damit waren die Deutschen da am erfolgreichsten.
Man denkt intuitiv, das ist zu leicht. Man denkt intuitiv, dass das eine Falle ist. Ja, Leichtathletik denkt ja jeder sofort, ja, bestimmt, die meisten Medaillen, die meisten Goldmedaillen, Leichtathletik, weil Rudern immer so ein bisschen vernachlässigt wurde.
Ja. Naja, aber der Typ hat es wohl, deswegen komme ich auf das hier, 30 Tage nicht jammern, der hat es wohl relativ locker genommen und was er gesagt hat, war Scheiße. Aber sonst nicht viel. Der hat's wirklich mit 1.000 Euro weggegangen und dann war es halt so. Ne?
Cool.
Rudern. Rudern. Rudern nicht, Leichtathletik.
So, Michael, bevor wir ins Rudern kommen, wir rudern jetzt mal weg. Haben wir eigentlich noch, bleiben wir dabei beim gespielten Witz?
Machen wir einen gespielten Witz?
Also wenn du einen hast. Ja.
Wir müssen mal gerade
die Zuständigkeiten sind ja klar verteilt.
Ja, warte mal ganz kurz noch den Titel. Also du hast jetzt, ich finde 8 Uhr ist das neue, 8 ist das neue Mitternacht oder wie machen wir den Titel?
Wir könnten auch sagen, die Bräsigkeit des Lockdowns.
Ach, das oder ist auch schön.
Die Bräsigkeit ist, oder 21 Uhr ist das neue Mitternacht.
Ja, aber dann reimt sich 8 ist das neue Mitternacht, reimt sich schöner. Das ist wie der Tagen Sonderklagen.
Ja,
das
muss ich reimen. Gut, dann machen wir das so. 8 ist das neue Mitternacht. Ja, das ist okay, bin ich einverstanden. Ja,
so, machen wir so. Ist notiert, schreiben wir gleich drüber.
Ja, schreiben wir drüber.
So, okay. Hast du einen?
Nee, leider nicht.
Also meiner ist jetzt auch, er kommt von unserem Lieblingsredakteur Yoshi, der ist berühmt für schlechte Witze.
Für schlechte Witze, ja.
Ja.
Ist ja im neuen Jahr alles so wie im alten.
Und diesmal sind wir beiden, wir sind zwei Kerzen. Wahrscheinlich nicht die hellsten, wie ich vermute.
Okay, alles klar. Zwei Kerzen, sehr schön.
So, zwei Kerzen, wir treffen uns.
Ja.
Ich vermute, wir beide, guck mal, ist wie im Leben, wir beide teilen uns einen Ständer. So,
sehr schön.
So, dann fragt die eine Kerze, das bist du in dem Fall, hey, was machst denn du heute Abend? So, und dann antworte ich dir darauf.
Ja, okay.
Weißt du, wie du deine Rolle anlegst?
Ja, ich überlege gerade. Also wir bringen unsere Herzen zum Schmelzen sozusagen als Kerzen. Und
ich entflamme.
Also wir treffen uns jetzt. Ja,
genau. Selbst Kerzen machen dumm, die dumm, die dumm.
Selbst Kerzen machen dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Hey, Kerze!
Hey, Kerze, hallo Flamme. Oh, hast du einen schönen Docht.
So, warte, wir
fangen nochmal an. Dass ich wieder abschweife, ich habe letztens Kerzen kaufen müssen. Es gibt ja Spitzkerzen, es gibt Tafelkerzen, es gibt natürlich Teelichte und so weiter. Ich war sehr fasziniert, wie lange ich da vor dem Internet gesessen habe, weil ich habe tatsächlich bestellen müssen, ich konnte sie nicht bei mir hier vor Ort kaufen, die passenden Kerzen.
Ja.
Ich habe wirklich, war erstaunt, wie lange man braucht, um eine Kerze zu kaufen.
Okay. Ich habe letztens, da geht jetzt nochmal in die Richtung Fernsehtipp beziehungsweise Streamingtipp, in der MDR-Mediathek entdeckt Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Das ist, da geht es quasi um August den Starken, also mit August dem Starken geht's los. So 6 Teile, 6 oder 7 Teile, ein geschichtlicher Abriss von Sachsens Geschichte quasi. Wie gesagt, beginnt mit August dem Starken und seinem Verhältnis zur Gräfin Kosel und dann kommt die nach Stolpen und so weiter. Dann geht's weiter mit dem berühmten von Brühl, der dann quasi das ist dann schon der Nachfolger von August dem Starken, der wird dann August der Schwache eigentlich genannt, weil er also das ganze Gegenteil ist von seinem Papa. Und dieser Brühl, nachdem ja unter anderem jetzt auch die Brühlschen Terrassen in Dresden benannt sind, der lenkt dort quasi die Regierungsgeschäfte und dann geht's weiter mit dem Siebenjährigen Krieg und so weiter. Also eine wahnsinnig spannende Serie für alle, die sich so ein bisschen für Geschichte interessieren. Sachsens Glanz, Preußens Gloria, auch mit Namen, die man heute noch kennt. Leander Hausmann zum Beispiel hat da mitgespielt in irgendeiner Nebenrolle. Maxi Biewer, das ist meines Erachtens eine Kollegin von dir, die jetzt bei RTL das Wetter ansagt und so. Also wirklich noch eine Serie des Fernsehens der DDR, 85, 86, 87, sowas. Und extrem detailverliebt und detailreich aufbereitet. Also wirklich ganz toll und auch intelligent und klug und schöne Dialoge. Und also für mich ein rauschendes Bilderfest. Und
toll.
Geschichte, viel Geschichte. Und da ist mir aufgefallen, vor 300 Jahren, die hatten ja nichts anderes als Kerzen. Also an solchen Winterabenden wie heute, also Fackeln und Kerzen, wenn es da dunkel wurde, um 4, um 5, ja, saßen die bei Kerzenlicht da oder bei Fackeln. Was ist denn Kerze eigentlich? Das ist Wachs, oder? Kerzen bestehen aus Wachs. Woraus haben die das gewonnen? Die müssen doch damals einen unfassbaren Kerzenverbrauch gehabt haben. Also als König auf deinem Schloss, so, keine Ahnung. Ja. Selbst die wichtigsten 10 Räume, die du erleuchtet haben wolltest, da müssen doch 300 Kerzen gebrannt haben. Wo haben sie das her? Was sind das für ein Rohstoff gewesen? Ja, oder was ist das Kerzen heute noch?
Bienenwachs, dachte ich immer. Bienenwachs? Aber sie hatten früher, glaube ich, hauptsächlich auch Öllampen. Wurde ja, mit so, ja, ich meine ja, und die haben ganz, ganz furchtbar gerußt und deswegen war es auch in den ganzen Ritterburgen ziemlich.
Deswegen, Entschuldigung, du warst jetzt gerade weg. Deswegen hatten die alle Lungenkrebs, oder was?
Nee, deswegen war alles so zugerußt, zugeschwärzt und vor allem, sie hatten damals ja auch noch keine Fenster. Das heißt, du hast entweder hast du alles offen gehabt im Sommer, dass Licht reinkam, oder im Winter, wenn es kalt war, war es in der Bude richtig duster, weil die Öffnungen alle zugemacht waren mit irgendwelchen Fellen oder.
Bist du sicher? Na, Moment, vor 300 Jahren hatten die schon Fenster. Ja, das also schon. Da, wo ich ja komme, in Sachsen, bei euch in Leverkusen war das gut, da war ja noch vor 300 Jahren, war ich ja noch.
Mein Wildnis, das Mittelalter.
Ja, quasi, ja. Aber in Sachsen, ich glaube, die hatten schon Fenster.
Also
auch auf Glasfenster.
Natürlich. Ja. Es war allein schon wegen der Aussprache. Man musste mal auf die Lippen gucken, brauchte Licht dafür, sonst hätte man sich gegenseitig nicht verstanden.
Aber sag mal, jetzt ganz blöd gefragt, unnützes Wissen: Kerzen werden wirklich aus Bienenwachs gemacht?
Ich überlege gerade, gibt es so viele Bienen, die so viele Kerzen
produzieren? Ja, eben. Überleg doch mal, was das für ein Riesenbedarf ist. Jetzt gucke ich mal. Also heute kann man das wahrscheinlich auch. Heute wird es wahrscheinlich in Leuna hergestellt irgendwo oder bei euch in Leverkusen.
Ach, wahrscheinlich wird es heutzutage irgendwie Chemiewerk. Im großen Bottich zusammengerührt.
Aber vor 300 Jahren, wie haben die ihre Kerzen?
Paraffin gibt es ja auch noch. Woraus kommt denn Paraffin?
Kerzenherstellung. Rohstoff.
Wachs, Stearin, Paraffin, Talg oder Walrat? Geschichte.
Walrat.
Flüssiger Talg oder Tran wurde früher zuerst verbrannt. Die Cro-Magnon-Menschen haben das vor 40.000 Jahren schon gemacht.
Das ist doch, wir gucken, 40.000 Jahre später müssen wir Wikipedia fragen.
Im Neandertal wären wir erstens verhungert und zweitens verblödet, weil wir noch nicht mal irgendwie ein kleines Licht hätten machen können.
Und dazu muss man wissen, dass es deine Heimat ist das Neandertal. Du kommst aus dem Neandertal, ja, in Mettmann, Hilden.
Bin wirklich 500 Meter Luftlinie davon aufgewachsen.
Siehste?
Merkt man heute aber nicht mehr. Hat Internet inzwischen. Ja.
Also nochmal Tran. Was ist denn Tran bitte? Was ist denn
Lebertran? Würde ich jetzt sagen hier vom Wal oder so. Aber im Neandertal gab es keine Wähle, soweit ich weiß.
Ja, eben.
Also Entstehung der Flamme. Also, als Brennstoff diente früher Bienenwachs. Heute meist Stearin oder Paraffin oder eine Mischung daraus.
Ja.
So, was ist denn Stearin?
Okay.
Also, Stearin ist ein Gemisch aus Stearin und Palmitinsäure. Herzlichen Dank, jetzt bin ich viel weiter.
Und so, früher war es also wirklich Bienenwachs.
Triglyceriden durch Verseifung und Ansäuern der Seifenlauge gewonnen wird.
Aha.
Alles klar. Aha. So, das ist jetzt der Rechercheeinstieg für nächste Woche. Wir machen ja hier Homeschooling.
Deswegen
könnt ihr euch mal selber informieren. Das ist jetzt nur mal so eine Anregung, ne?
Aber die Plattform ist jetzt gerade anfällig geworden. Ich weiß ja, du bist immer mal weg jetzt. Das heißt, wir müssen schnell zum Punkt kommen, schnell zum Ende, bevor die Leitung zusammenbricht, die Lernplattform. Zwei Kerzen, ja. Ich bin also jetzt Kerze 1, du bist Kerze 2 und wir treffen uns jetzt.
Dumm, und du fragst mich, was machst du denn heute Abend?
Hallo Kerze!
Na, hallo Kerze.
Was?
Hast du auch keinen Namen?
Ja. Dum di dum di dum di dum di dum. Hallo Dochti.
Hallo langer Lulatsch.
Was machst du denn heute Abend, sag mal?
Ich habe mir überlegt, ich mache heute Abend mal was anderes. Ich glaube, ich gehe mal aus.
Sehr gut.
Schön, ne?
Der ist nicht schlecht. Ja,
war gar nicht so schlecht, wie man ursprünglich denkt.
Ich gehe mal aus. Seht ihr? Es hat sich doch gelohnt, dran zu bleiben.
Ja, siehst du?
Geh mal aus. Wir sind jetzt auch aus.
Ja, definitiv, ja.
Es war jetzt wirklich ein langer Morgen und war ja Stress mit Politiker-Interviews. Hast du nicht gesehen. Jetzt wird es wirklich Zeit für einen entspannten Feierabend-Kaffee und dann hören wir uns morgen früh im Radio wieder oder nächste Woche hier im Podcast. Okay?
Aber sehr gerne.
Aber.
Und wir schlafen heute Abend wieder um 7:30 ein.
Das machen wir. Weil 8, wie war das? 8 ist das neue Mitternacht.
Richtig.
Ja. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen.
Auf jeden Fall.
Macht schon gut.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Oder morgen.
Oder morgen, ja. Oder gleich. Morgen.
Ciao. Ciao. Bis gleich.